guten Vormittag zusammen. Einen schönen Freitag, den 13. Vielleicht ist es ja Unglückstag für unsere Ich-Illusion. Die wir ja schon ganz schön in der Mangel haben. Was ja auch gut ist, da sich mal ein bisschen in die Tiefe zu wagen. Natürlich denkt euch vielleicht schon, was es kommt. Es kommt wieder der nette Passana, der sagte, achtet auch drauf, dass das nicht irgendwie grimmig wird. Wir haben ja auch extra diesen ganzen Metta-Anteil. Natürlich besteht Metta auch aus den 5 Daseinsgruppen irgendwie, aber das macht nichts. Man kann die trotzdem auch immer wieder so als Stärkungsmittel einsetzen, um den Geist auch kräftig und gesund und irgendwie mit einer inneren, mit einer auch selbstsicheren Haltung vielleicht an dieses Thema des Nicht-Selbst herangehen zu lassen. Wir haben ja jetzt ganz detailliert uns mit den einzelnen 5 Aspekten unseres Lebens befasst. Wir haben zum Glück heute und morgen ja auch noch ein bisschen Zeit, das so auch zu erforschen, wie die Kombination zwischen denen ist und auch was für einen Effekt die alle zusammen eigentlich erzielen. Da möchte ich erinnern an diese Kausalkette der bedingten Entstehung, und zwar an einem bestimmten Punkt. Wir haben ja jetzt viel davon gesprochen, dass im Normalfall ein Anhaften zu diesen Daseinsgruppen, zu diesen Khandas stattfindet. Zumindest sagen wir das im normalen Sprachgebrauch so. Vielleicht müsste man genauer sagen, ein Anhaften innerhalb dieser 5 Daseinsgruppen, weil es ja nicht so ist, dass irgendwas Geheimnisvolles Sechstes jetzt da die Hand ausstreckt und nach diesen 5 Daseinsgruppen greift. Also dieses Anhaften, Festhalten, Heranziehen, wie immer wir Upadana übersetzen wollen, ist ja etwas, was sozusagen die Beziehung zwischen diesen 5 Daseinsfacetten ausmacht. So wie die sich untereinander verhalten sozusagen. Und in der bedingten Entstehung, die der Buddha im Ohren seiner Erwachungsnacht erlebt und uns dann mitgeteilt hat, entsteht auf der einen Seite dieses Verlangen durch, dieses Festhalten durch Verlangen. Ja, wenn ich was haben will, dann greife ich danach. Das ist logisch. Und dieses Anhaften selber führt dann zu Bhava. Und das ist ganz schlicht und einfach Dasein. Ja, manchmal wird es auch mit Werden übersetzt, aber grammatikalisch richtig ist, wenn man wirklich Dasein oder Existenz dazu sagt. Zumindest passt es mir jetzt auch besser in den Kram, es so zu übersetzen. Ja, also Werden müsste eigentlich Bhava heißen mit einem langen A, und hier haben wir Bhava, aber Bhava kann theoretisch auch beides manchmal heißen. Aber sagen wir jetzt mal Dasein dazu. Ich bin ja dann jemand, der immer drüber nachdenkt, damit das in meiner Praxis dann auch immer mehr Sinn ergibt. Und mir ist dann Folgendes bewusst geworden, was meint der Buddha mit diesem Wort Dasein? Das muss ja jetzt im Prinzip das sein, was ich erlebe, wenn diese 5 Daseinsfacetten ineinander greifen oder einander greifen. Ja, und wenn ich mir das in meinem eigenen Erleben anschaue, dann ist das quasi der voll funktionsfähige Zustand dieser ganzen Selbstidee. Also wenn ich ganz quasi völlig ahnungslos von irgendeiner Form von Achtsamkeit oder sonst was durchs Leben marschiere und diese fünf Daseinskomponenten alle ineinander verzahnt sind, das, was dann entsteht, ist Bhava oder Dasein. Ne? Das Gefühl, ich bin das, was ich bin, und da gibt es quasi, da denke ich nicht mal dran, darüber nachzudenken oder das in Frage zu stellen oder mich damit zu beschäftigen. Es ist einfach so und fertig. Ne? Und, also der Zustand, den wir ja leider alle gut genug kennen, dass man einfach so im Autopiloten einfach so das Leben so an einem vorbeigeschieht oder durch einen durchgeschieht und man ständig das Gefühl hat, ich bin jetzt genau die Person, die quasi von diesen ganzen Zutaten definiert wird. Vielleicht können wir das noch ein bisschen praktisch illustrieren. Und dazu gibt es eine schöne Lehrrede, die wir heranziehen können. Aus dem Radha Samyutta, auch aus der gruppierten Sammlung. Ich glaube, es ist die zweite Lehrrede. Die heißt Satta Sutta. Und da muss man schon ein bisschen erklären, weil das ist jetzt hier nämlich einer der schönen Fälle, wo der Buddha ein Wortspiel veranstaltet. Und leider muss man dann eigentlich Pali können, um das auch richtig lustig zu finden. Aber ich muss euch halt den Witz erklären, sozusagen. Dann ist er vielleicht immer noch lustig, aber am lustigsten ist es natürlich, wenn man einen Witz nicht erklären muss. Also das heißt, die Lehre heißt Satta Sutta, und das Wort Satta kennt ihr vielleicht von, zum Beispiel von Bodhisatta oder Sanskrit-Version Bodhisattva. Und also was ist ein Bodhisattva? Ein Erwachungswesen. Und also Satta heißt im normalen Sprachgebrauch Wesen. Es kommt tatsächlich ein Mönch zum Buddha, der ehrwürdige Radha, und fragt ihn. Man sagt Satta, Satta. Wie kommt es, dass man ein Satta genannt wird? Und meint damit wahrscheinlich eben Wesen. Und das Lustige ist jetzt, dass Satta auch das Partizip Perfekt von dem Wort Satyati sein kann, und das heißt kleben, also geklebt. Satta kann auch, genau das gleiche Wort, Satta kann auch geklebt heißen. Ne? Und das lässt sich der Buddha jetzt nicht entgehen. Sagt dann, man klebt fest, drum wird man ein Satta genannt. Ne? Und zwar, in Begehren, Ergötzen und Verlangen hinsichtlich der Körperlichkeit, der Empfindung, der Wahrnehmung, der, wie haben wir gesagt, der Vorhaben, der geistigen Konstruktionen und des Bewusstseins hinsichtlich der fünf Daseinsaspekte in Begehren und Verlangen verweilend, klebt man fest. Darum wird man Satta genannt. Beziehungsweise die kleben aneinander fest, wie ich ja gerade festgestellt habe. Und jetzt kommt eine kleine Metapher. Angenommen, Radha. Kleine Buben und Mädchen spielen mit Sandburgen. Solange sie Lust, Verlangen, Zuneigung, Durst, Leidenschaft und Begehren hinsichtlich ihrer Sandburgen erleben, lieben sie dieses Spiel mit ihnen, schätzen und beschützen sie und behandeln sie wie ihren Besitz. Ja, habt ihr, vielleicht könnt ihr euch noch direkt erinnern oder habt auch mal bei euren Kindern oder anderen Kindern das beobachtet, also wie schnell das dann auch eskalieren kann in so einer Sandkiste, ist ja schon sprichwörtlich, ne, so irgendwie. gibt es nicht so ein Sprichwort mit Sandkiste oder sowas? Sich wie Kinder in der Sandkiste benehmen, dann denkt man so irgendwie so mit kleinen Schaufelchen aufeinander losgehenden Kinder, weil sie vielleicht ihre Sandburgen gegenseitig gefährdet haben. Da kann man da ein bisschen drüber nachdenken, was das jetzt impliziert. Was ist eine Sandburg? Woraus besteht eine Sandburg?
Sandkörnern und können zusammenstürzen.
Aus Sandkörnern und aus was noch?
Flüssigkeit.
Ja, irgendein Wasser. Klebstoff dann eben. Ne? In dem Fall ist Wasser durch irgendwie die Kapillarwirkung oder weiß nicht was, dann eben ein geeigneter Klebstoff, zumindest kurzfristig, um aus einem Haufen trockenen Sand irgendetwas zu machen, das wie eine Burg aussieht. Ja, aber in Wirklichkeit verändert sich an dem Sand nichts, es wird nur irgendetwas daraus geformt. Ich nehme an, dass das kein Zufall ist, dass der Buddha ein Gleichnis hier wählt, wo Sandkörner zusammenkleben, wenn es gerade darum ging, dass Satta nicht nur Wesen heißen kann, sondern auch das Aneinanderkleben oder das Festkleben. Also wie geht es die Geschichte in der Sandkiste weiter? Wenn die kleinen Mädchen und Buben aber Lust, Verlangen, Zuneigung, Durst, Leidenschaft und Begehren hinsichtlich ihrer Sandburgen verlieren, machen die dann damit? Dann zerstreuen sie diese mit Händen und Füßen, bringen sie zum Einstürzen, beenden das Spiel. Genauso Radha, zerstreue Körperlichkeit, bring sie zum Einstürzen, beende das Spiel damit. Zerstreue Empfindung, bring sie zum Einstürzen, beende das Spiel damit. Zerstreue Wahrnehmung, bring sie zum Einstürzen, beende das Spiel damit. Zerstreue Vorhaben, bring sie zum Einstürzen, beende das Spiel damit. Zerstreue Bewusstsein, bring es zum Einstürzen, beende das Spiel damit. Praktiziere für das Aufhören des Verlangens. Denn das Aufhören des Verlangens ist Nibbana. Das heißt, dadurch, dass wir uns jetzt immer genauer und direkter beschäftigen mit dem, woraus dieses Bhava-Dasein, dieses anhaftengemachte Dasein zusammengebastelt ist, desto mehr verstehen wir vielleicht, dass wir da nur, dass wir quasi wie spielen mit so einem Selbst, das wir uns immer wieder neu ausdenken, so eine Rolle, die wir spielen, eine Sandburg, die wir da aufbauen und die wir dann vielleicht beschützen oder eifersüchtig verteidigen, wenn wir Angst haben, dass ein anderes Kind sie irgendwie ankratzen könnte. Und wenn wir uns aber genauer anschauen, was wir da eigentlich machen, und das ist vielleicht ein Vorteil, den wir jetzt einem kleinen Kind gegenüber haben, dass wir uns das auch mit der reifen Umsicht eines Erwachsenen einfach einmal anschauen können, was wir die ganze Zeit da erleben. Und dann können wir vielleicht anfangen, das ganze Spiel mit der Sandburg nicht mehr so ernst zu nehmen. Wenn wir sehen, woraus die Sandburg besteht, aus kleinen Sandkörnchen und zum einen braucht es das Wasser und zum anderen den Willen, das Ganze aufzubauen. Ne? Und wenn wir das sehen und gleichzeitig sehen, dass jedes dieser Sandkörnchen nur ein Moment ist, der kommt und wieder geht und kommt und wieder geht, wie können wir anfangen, jetzt nicht irgendwie, Kinder machen das ja auch nicht dann böswillig oder aus Wut, dass sie ihre eigene Sandburg irgendwann zertreten, sondern einfach, weil sie jetzt nicht mehr damit spielen wollen, weil das jetzt vielleicht langweilig geworden ist oder weil sie gemerkt haben, dass das macht ihnen jetzt keine Freude mehr. Und so ähnlich können wir eben auch beginnen, unsere diese Scheinidentität zu dekonstruieren, wenn wir spüren, dass das eigentlich kein kostbarer Besitz ist, sondern sowas wie eine Belastung, für die wir uns gar nicht freiwillig entschieden haben, sondern wir sind einfach so reingeworfen worden. Ne? Man macht die Augen auf und man sitzt mitten vor einer riesen Sandburg und dann sieht man sich quasi in der Situation, dass man die ständig verteidigen muss. Und wir haben jetzt eben die schöne Möglichkeit, einmal aus den vielen Mühen und Anstrengungen, die normalerweise in das Verteidigen und Ausbauen und Umbauen dieser Sandburg hineinfließt, jetzt umzulenken in eine Untersuchung dieser Sandburg. Also da gerade in einer Zeit wie hier im Retreat, wo wir mal da in der Welt gar nicht viel verloren haben, haben wir eben die wunderbare Möglichkeit, uns mal nicht der Pflege der Sandburg, sondern der Untersuchung der Sandburg zu widmen. Dass das Aufhören des Verlangens Nibbana ist, stellt der Buddha uns hier am Schluss noch in Aussicht. Natürlich ist das komplette Nibbana dann auch das komplette Aufhören von Verlangen. Aber ich würde auch dafür plädieren, dass wir, auch wenn wir noch nicht einen endgültigen Nibbana-Zustand erreicht haben, trotzdem immer wieder darauf achten, wie sich das anfühlt, wenn das Verlangen weniger wird. Weil wir das so vielleicht gar nicht kennen, dass etwas friedlich und sehr angenehm sein kann, wenn etwas, was normalerweise da ist und ja auch zur Intensivierung des Erlebens beiträgt, weniger wird. Und normalerweise schauen wir, unser Geist ist wohl eher so geschult, dass er immer dahin schaut, wo es am spektakulärsten ist. Und dieses Wenigerwerden des Verlangens ist deswegen so eine Erleichterung, weil da die Spektakularitätslevel einmal weniger wird. Weil die Dramatik des Daseins auch einmal verblassen kann, weil dieses Versessen sein auf das eigene Spielzeug nicht mehr so intensiv ist. Das ist was sehr Friedliches. Wo wir schon von diesem Begriff Bhava, also Dasein, gesprochen haben, vielleicht erinnern sich manche von euch daran, dass dieses Bhava auch eines der drei Einflüsse genannt wird vom Buddha. Buddha spricht von drei Einflüssen und man kann auch manchmal wird es auch Fermente übersetzt oder so auch Ausflüsse, so irgendwie etwas Altes, was aber aus der Vergangenheit in die Gegenwart hineinwirkt. Da spricht der Buddha vom Einfluss der Sinnlichkeit, dadurch, dass wir in der Vergangenheit uns quasi so programmiert haben, dass wir dass das wichtig ist, auf der Suche nach Sinnlichkeit zu sein, haben wir jetzt im gegenwärtigen Moment eben noch dieses Programm intus und noch diesen Filter vor der Nase. Und ganz ähnlich ist es mit dem Dasein. Ne? Selbst wenn es im Dasein nicht mehr primär nur um den hedonistischen um irgendeine Sinnesbefriedigung geht, dass man sagt, ich möchte jetzt, dass immer ein leckerer Kuchen oder schöne Musik oder irgend sowas da ist, wenn das vielleicht schon mehr vergeistigt wird oder sich mehr auf dieses Wer bin ich an und für sich konzentriert, dann sprechen wir eher vom Verlangen nach Dasein, das dann natürlich auch in sein Gegenteil umschwanken kann, wenn wir uns wünschen, irgendeine Form dieses Daseins loszuwerden. Und das ist ja nicht nur jetzt im Moment so, ne? Das haben wir ja schon gut geübt sozusagen, diese Sandburgen zu bauen und diese Sandkörner aneinander zu kleben. Und das ist eine Konditionierung aus der Vergangenheit, die uns jetzt im Moment immer noch beeinflusst. Das, sonst, vielleicht habt ihr euch auch schon gewundert, ja, das habe ich da gesehen, dass das und das ist unbeständig. Und dann habe ich mir vielleicht gedacht, ja, dann kann ich es doch eigentlich loslassen. Aber es ist so, als ob das, ich mache da die Hand auf und erwarte, dass das Ding dann von mir fällt und es irgendwie klebt es aber fest. Ja? Oder beziehungsweise es ist noch so in mich verwachsen. Und es kommt eben davon, dass wir nicht nur gegen das jetzige, momentane Missverständnis angehen müssen, sondern da in dem momentanen Missverständnis ja auch noch der ganze Schwung der Vergangenheit mit drinsteckt. Also merkt schon, das ist eine ganz ordentliche Aufgabe, die wir uns da gestellt haben. Und, auf der anderen Seite, jeden Moment, in dem wir das Dasein wieder seine normale Sandburg bauen lassen, haben wir ja wieder was dazu beigetragen, dass wir in Zukunft das auch wieder, dass wir das dann quasi auch wieder noch zusätzlich auflösen müssen. Für unsere Praxis gibt es eine ganz interessante Lehrrede, diesmal in der gruppierten Sammlung, im Viererbuch, die Lehrrede 41. Da spricht der Buddha von vier verschiedenen Arten des Samadhi. Von Samadhi haben wir noch gar nicht viel gesprochen, das ist die Sammlung. Und oft wird das so sofort automatisch gleichgesetzt mit den Vertiefungen. Und es wäre aber ein bisschen kurz gegriffen. Ihr werdet gleich hören. Wer will, kann das gerne nachlesen. Die zweite dieser vier, die betrifft uns jetzt nicht so. Das hat was mit Wahrnehmung von Licht und übersinnlichen Fähigkeiten zu tun. Das könnt ihr gerne nachlesen. Das betrifft jetzt unser Thema nicht so. Aber die erste Art von Samadhi ist tatsächlich, wie wir das kennen. Also es geht immer um Samadhi Bhavana, also das Entwickeln, das zum Entstehen bringen von Samadhi, von Sammlung. Die erste Art von Samadhi Bhavana, von Sammlungsentwicklung, sind tatsächlich die vier Vertiefungen. Und die haben den Zweck, dass sie zu glücklichem Verweilen hier und jetzt führen. Aber der Buddha spricht da eben noch von anderen Arten des Samadhi, beziehungsweise der Entfaltung des Samadhi. Und zwar das zu Achtsamkeit und Wissensklarheit führt. Das beschreibt er so, dass sieht der die praktizierende Empfindungen, Wahrnehmungen, Gedanken, sieht, wie sie entstehen, fortdauern und aufhören. Und vierte Art, Sammlung zu pflegen, klingt das dann so, das ist die Sammlung, die zum Schwinden der Einflüsse oder eben dieser Fermente, dieser Wirkungen aus der Vergangenheit führt. Eben auch jetzt zu dem genannten Einfluss, dass wir immer diese fünf Daseinskomponenten quasi automatisch schon zu einem Dasein zusammenballen wollen. Und wie praktiziert man das zum Schwinden der Einflüsse führende Samadhi? Der die Praktizierende verweilt dabei das Entstehen und Auflösen der fünf Anhaften oder Upadana Khandas, der fünf mit Anhaften versehenen oder durchwirkten Daseinsfacetten zu betrachten. Das ist Körperlichkeit, das ist das Entstehen der Körperlichkeit, das ist das sich auflösen der Körperlichkeit. Also genauso wie wir das geübt haben, sind jetzt also quasi in unserer Praxis dabei, diesen Einflüssen entgegenzuwirken und quasi einmal uns das Recht zurückzuholen, den gegenwärtigen Moment tatsächlich unbeeinflusst zu sehen und das auf uns wirken zu lassen. Könnt ihr euch erinnern an das Gleichnis mit der Henne, dem Huhn? Nö, ein paar schon, ein paar nicht. Da geht es auch um die Einflüsse, um die Asavas. Und ich hoffe, ihr stört euch jetzt nicht dran, mit einem Huhn verglichen zu werden. Also es gibt quasi das ungeduldige Huhn und das praktikable Huhn, würde ich mal sagen. Oder das erfolglose und das erfolgreiche Huhn. Und das erfolglose Huhn, das denkt ständig darüber nach, wann werden meine Küken schlüpfen und wann werden sie schlüpfen und springt dann natürlich immer auf, um sich ihr Gelege anzuschauen und alle Eier anzuschauen und ist rastlos am Hin und Her rund um das Nest hüpfen und gackern und kann man sich vorstellen, dass aus diesem Gelege nicht viel wird. Die andere Henne, die denkt da nicht so viel drüber nach, aber brütet halt auf den Eiern. Und dann irgendwann schlüpfen auch die Küken. Das Gleichnis passt jetzt deswegen so gut, weil mit dem Huhn jetzt natürlich wir Praktizierende gemeint sind und das ungeduldige Huhn, das denkt, ja, wann werde ich endlich die Einflüsse zum Schwinden bringen, wann werde ich endlich die Einflüsse zum Schwinden bringen und tut aber vielleicht dann nicht genug, um die Einflüsse tatsächlich zum Schwinden zu bringen. Das andere Huhn, das denkt ja gar nicht groß drüber nach oder muss nicht unbedingt mal drüber nachdenken, aber tut das, was dazu notwendig ist, um die Einflüsse zum Schwinden zu bringen. Und ich werde die Metapher so ein bisschen ausdehnen, auch auf unser Retreat. Was wir bis jetzt gemacht haben, ist, also mal angenommen, wir haben da 5 Eier zu bebrüten und so wie wir das bis jetzt gemacht haben, ist immer jeden Tag vielleicht einem Ei eine besondere Startwärme zu geben, damit das ganze Küken da drin überhaupt erstmal merkt, dass es sich jetzt entwickeln soll. Und was wir jetzt aber machen, ist, dass wir uns wirklich auch einmal flächendeckender auf diese Eier gemeinsam draufsetzen. Ja? Und da mal einer der thailändischen Meditationsmeister gesagt hat, auch in Verwendung dieses Gleichnisses, man kann dann auch als Meditierender, so wie also viele dieser thailändischen Waldmönche, die kamen ja auch aus bäuerlichen Verhältnissen, darum nehme ich an, dass dieser Meditationsmeister das auch selber so beobachtet hat am Hof, oder vielleicht wenn jemand von euch sich mit Hühnern auskennt, weiß nicht, ob das tatsächlich so ist, aber der hat dann beschrieben, während die Henne ihre Eier bebrütet, was sie dann auch macht, ist mit ihren Füßen auch unter ihrem Bauch die Eier immer so ein bisschen hin und her zu drehen, ja, und dann mal die Plätze zu wechseln und die Seite umzudrehen, damit das wirklich schön alles immer gleich warm bleibt. Und das sind jetzt so Möglichkeiten, wie wir mit der Arbeit des Klarsehens der 5 Daseinsgruppen auch arbeiten können. Wir können uns die einzeln vornehmen und wir werden das jetzt dann auch gleich noch üben. Ich habe es ja auch schon einmal angekündigt. Die einfachste Art, das zu machen, ist sie jetzt in einer Sitzung hintereinander zu machen. Also ich habe schon auch mitbekommen, dass das ein anspruchsvolles Thema ist, dass vielleicht der eine oder die andere nicht bei jeder einzelnen Daseinsfacette da hundertprozentig den Durchblick gehabt hat. Das ist auch gar nicht so schlimm. Das Ganze ist jetzt nicht, wir müssen ja nicht alle hier völlig erleuchtet rausgehen wäre natürlich schön, aber ich nehme mal an, dass, oder ich habe es mir so vorgestellt, dass ihr einfach auch eine Methode habt, hier mitnehmen könnt, mit der ihr tatsächlich eure Einflüsse völlig beseitigen könnt. Da bin ich davon überzeugt, wenn ihr es nur lang genug weiter übt. Und also wenn das, wenn ihr so das Gefühl habt, ja, das habe ich ganz gut verstanden, aber da war es ganz schwierig für mich, dann versucht trotzdem einmal jetzt in der, wie wir es jetzt dann gemeinsam machen, Meditation schön eins nach dem anderen zu machen. Also je nachdem, wie viel Zeit wir dann haben, dann 8 oder 10 Minuten für jedes. Dann ist es auch gar nicht so dramatisch, wenn man beim einen das Gefühl hat, ich bin da noch mittendrin oder ich war da noch gar nicht richtig drin, macht nicht einfach zum nächsten. Ja, das muss man nicht, also wenn man auf allen Eiern sitzt, dann muss man nicht so bei jedem nochmal so extra. Und die von euch, die das Gefühl haben, dass sie eigentlich ganz gut damit zurechtkommen, die können dann auch einen weiteren Schritt wagen, und zwar, dass sie ihrem Geist zur Aufgabe machen, einfach sich immer mit dem zu beschäftigen, was im gegenwärtigen Moment geschieht, und dann je nach Inklination des Geistes das in die eine oder andere Daseinsfacette im Erleben einfach wiederfinden und dadurch das Ganze so eben zu einem Praxisansatz wird. Es wird wahrscheinlich dann am besten funktionieren, wenn wirklich auch, vielleicht habt ihr schon da so ein Gefühl dafür bekommen, wann während des Tages so eure besten Zeiten sind zu meditieren. Denn Gehmeditieren kann man das natürlich auch mal ausprobieren. Da ist es ja meistens so, dass es vielleicht nicht so die absolute Intensität erreicht, aber dafür auch weniger ablenkende Gedanken so in den Vordergrund drängen, und da kann man das auch ganz schön mal beobachten. Ja? Und ansonsten außerhalb dieser Spitzenzeiten oder selbst wenn man versucht, diese ganz flexible Praxis dann zu machen, was auf jeden Fall empfehlenswert ist, dass wo ihr wahrscheinlich auch schon ein Gefühl dafür bekommen habt, dass ihr vielleicht mit der einen oder anderen Daseinsgruppe euch besonders leicht tut. Ja? Ich nehme mal an, dass es bei vielen das Letzte ist mit den 6 Sinnesgebieten, wenn man das vielleicht auch schon von anderen Vipassana-Methoden gewohnt ist. Ja, das ist irgendwie übersichtlich, aber kann natürlich auch was anderes sein. Das könnte auch die Körperlichkeit sein, weil das immer so den Grundstock bildet. Versucht euch da wirklich dann eins auszusuchen, das sozusagen eure, sagt man da, so eure euer Basislager ist. Ne? Das, wo ihr immer wieder zurückkommen könnt. Und das, ich weiß es, wenn ich irgendwie abgelenkt bin oder aus dem Konzept komme, dann gehe ich zurück zur Daseinsgruppe XY. Und wenn ich da gut dabei bin, dann schicke ich so meine Fühler wieder aus und schaue, wie ich mit den anderen auch, wie ich die so homogen ineinander fließen kann in meiner Praxis. Ne? Wie ich die Eier gleichzeitig dann so immer so ein bisschen hin und her bewegen kann. Und merke, ah ja, da, wenn ich beim Gehen den Wind im Gesicht spüre, dann fällt mir als erstes vielleicht die Körperlichkeit ein, weil das so ein materieller Eindruck ist, und dann, ich denke, ihr wisst schon, wie das dann weitergeht. Ne? Ah ja, das ist der Wind, und ah ja, genau, das war jetzt eine Wahrnehmung, und da hätte ich mir doch eine Mütze aufgesetzt, ah ja, jetzt kommt da das Sankara, genau, so läuft das, interessant. Und in dieser freieren Methode habe ich so die Erfahrung, wird es dann auch manchmal recht das kann dann recht flüssig so ineinander gehen. Ja, dann ist es vielleicht gar nicht mehr so notwendig, das immer alles so konkret und voll ausverbalisiert zu benennen, sondern eher nur so ein intuitives Gefühl, ah ja, das ist jetzt das und ah ja, das ist jetzt das. Und das macht es dann auch wesentlich leichter, diesen ständigen Entstehenseffekt und ständigen Auflösungseffekt mit zu betrachten. Man sieht ja, egal wie ich das jetzt nenne oder wo ich das jetzt einordne, es kommt und dann kommt schon wieder was und dann kommt schon wieder was und es hört gar nicht auf, dass ständig irgendwas kommt. Und gleichzeitig bedeutet das, dass wir immer wieder irgendwas, dass man irgendwas durch die Finger gleitet und wieder weg ist. Ne, wie zum Beispiel gestern die erste Gabel von dem Schokoladekuchen. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Habt ihr es echt gut gemerkt? Ja, Körperlichkeit. Ne, erstmal nur so, oh, da ist was. Und dann angenehm oder vielleicht hat zur Körperlichkeit noch dazu gehört, dass man spürt, ist der trocken oder saftig oder dies oder jenes. Und dann Schokoladekuchen, angenehm oder auch nicht. Es gibt da Leute, die fragen, bei dir weiß ich das zum Beispiel, dass du so dass du Süßes gar nicht so magst. Ne? Also wenn man dich zwingt, was Süßes zu essen, dann erzeugt das tatsächlich eine unangenehme Empfindung. Er bestaunt mal einen Schrank. Also weil halt irgendwie das so eingespeichert ist, ne? Süß mag ich nicht, unangenehme Empfindung. Und könnt ihr euch auch erinnern an das Gefühl, das bin jetzt ich, der, die das da alles erlebt, dieses Stück Kuchen? Und darf ich euch fragen, ob ihr das immer noch seid? Das Ganze, so diese ganze Kuchen-Ess-Sandburg, also die sind wir nicht mehr. Ja? Weil es jetzt zum einen, weil es ein recht banaler Vorfall war, wo sich jetzt niemand so intensiv damit identifiziert, so ich bin der beste Kuchenesser auf der Welt, und weil es zum anderen schon in der Vergangenheit liegt. Weil es zum anderen schon in der Vergangenheit liegt. Ne? Wenn wir jetzt hier Kuchen austeilen, dann wird es euch das wahrscheinlich schon wieder schwerer fallen, da nicht zuzugreifen, im wahrsten Sinne. Ne? Aber jetzt ist es schon ein bisschen vorbei, jetzt haben wir es schon ein bisschen ad acta gelegt und dann kann man schon sagen, ja, okay, dann das war ich dann halt nicht. Gut, das brauche ich ja auch nicht mehr. Und so können wir das auch in unserer Kontemplation ein bisschen, immer vielleicht ein bisschen näher an uns heranführen. Also, was beim Frühstück war heute Morgen, das ist vielleicht noch näher und darum sagt man, naja, da warte ich noch ein bisschen, bis ich das hergebe, das bin doch noch ich, so halbwegs. Aber wenn man die Schärfer, die Weisheit und die Aufmerksamkeit wird, die erkennt, was im Moment stattfindet, dann passiert das Gleiche. Im Prinzip ja von Moment zu Moment. Ne? Das bin ich jetzt mit XY-Komponenten. Im nächsten Moment bin ich etwas, das ist zwar immer noch recht ähnlich, wahrscheinlich, ne? Zum Unterschied von gestern der Kuchenesser, die Kuchenesserin und jetzt hier der Dammer-Zuhörende. Das ist jetzt irgendwie ein offensichtlicher Unterschied. Und quasi das Problem im Sehen der Unbeständigkeit der Daseinsmomente ist, dass die, wenn sie direkt aufeinander folgen, eben manchmal sich recht ähnlich sind. Ne? Da kann es dann auch hilfreich sein, eben auf so Momente zu warten, wo sich wirklich was verändert. Zum Beispiel kann mich erinnern, hat auch mein Mönchslehrer in Sri Lanka mir manchmal erzählt, wie er die spannendsten Erfahrungen immer bei der Gehmeditation gemacht hat. Und zwar erst Gehmeditation gemacht und dann da stehen geblieben. Und dann hat er sich umgedreht. Ja, und dann wirbelt da plötzlich so das Gesichtsfeld an einem vorbei und zack, mal schaut wieder in die andere Richtung. Ja, und das kann auch dann vielleicht wirklich so ein Turning Point sein, wo man sich eben nicht nur jetzt körperlich umdreht, sondern wo man auch merkt, aha, da plötzlich verändert sich was und ich bin wieder der in die andere Richtung geht. Und alle, die ich bin, der bla bla bla, die es da gegeben hat, wie ich jetzt Richtung Bank gegangen bin, die bin ich jetzt nicht mehr, weil jetzt bin ich ja wieder der von der Bank weggeht. Ja, also sich so kleine Marker zu setzen, kann dann auch helfen, wirklich zu sehen, wie im Prinzip die ganze Zeit das stattfindet. was ihr jetzt mit diesem Kuchenbeispiel eigentlich so ganz natürlich ja nachvollziehen könnt. Gut. Nochmal praktisch zusammengefasst. Versucht erstmal, so wie wir das jetzt gleich machen, in euren anderen Sitzmeditationen, die wirklich nacheinander zu praktizieren. Wenn euch aufgefallen ist, dass eins leicht fällt, dann nehmt das mit in den Alltag. Versucht das als euer Basislager zu sehen, von dem aus ihr auch die anderen Daseinsgruppen mit reinfließen lasst, wenn sie sich quasi, ja, wenn sie sich vordrängen sozusagen, wenn sie sich anbieten. Und versucht dann eben auch in der Meditation von diesem ganz konkreten Benennen ein bisschen in das mehr intuitive Erleben und in dieses ständige Kommen und Kommen und Kommen und ständige sich auflösen und sich auflösen reinzufinden. Also wenn wir, im Prinzip müssen wir nichts anderes machen als die Sandburg so quasi der Sonnenwärme oder der Bestrahlung unseres Klarblicks auszusetzen und dann fängt das Wasser an zu verdunsten und dann darf die Sandburg auch wieder Sand sein. Okay. Danke.